Stell dir mal vor, Gott würde zu dir sagen, wünsch dir, was du willst, ich will es dir geben. Was würdest du dir wünschen? Glück. Ja, wir beschäftigen uns mit etwas anderem. Bibelleser wissen, dass dies einmal passiert ist, nämlich, dass der Salomo, das ist noch nicht da, dass der Salomo im Heiligtum übernachtete und da erschien ihm Gott und er fragte ihn, wünsch dir, was du willst, ich will es dir geben. Und Bibelleser wissen, was der sich wünschte. Weisheit, genau. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Weisheit. Ich hole den Input nach, den ich ja mal versprochen habe und dann geändert habe. Weisheit ist ein sehr wichtiges Thema in der Bibel. Wir sind ja im Jakobusbrief immer noch, mit gewissen Unterbrüchen, aber jetzt sind wir im Kapitel 1 beim Vers 5. Und dort heißt es, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und es wird ihm gegeben und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Vielleicht müssen wir zuerst den Begriff Weisheit etwas genauer definieren. Weisheit hat nämlich nichts mit Intelligenz oder Kopfwissen zu tun. Wikipedia definiert Weisheit so. Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgehendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Die schlüssigste Handlungsweise zu identifizieren. Die Bibel spannt den Begriff Weisheit noch viel weiter. Das werden wir noch sehen. Auf jeden Fall hat Weisheit nicht mit Kopfwissen zu tun. Also ich habe da bei der Vorbereitung von dem Input recht gestaunt über die Weisheit, also über den Begriff Weisheit, die Bibel sagt. Heute ist es eigentlich so ein bisschen ein Bibelstudium über diese Weisheit. Also ich habe einiges Neues gelernt. Die Bibel sagt auch, und das ist der Ursprung aller Weisheit, das wissen auch die Bibelleser, die Furcht des Herrn. Weisheit beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht begegnet. Alle, die in dieser Haltung leben, gewinnen gute Einsicht. Das heißt im Psalm 111, Vers 10. Und fast gleich heißt es in den Sprüchen, den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. Mache ich etwas falsch? Oh, sorry. Danke. Gut, haben wir es jetzt genau. Den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. Wer ihn missachtet, verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit. Sprüche 1, 7. Und der Psalmist nochmal sagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Psalm 19, 8. Also wir sehen, der Ursprung der Weisheit liegt in unserer Beziehung mit Gott. Dass wir ehrfürchtig vor ihm leben. Es geht um das Leben. Im Gleichnis vom weisen Mann sagt Jesus, der sein Haus auf Fels baute, der ist weise, weil er seine Worte hörte und danach handelte. Es geht also um mehr als nur Wissen oder Hören. Es geht ums Handeln. Ganz am Anfang des Buches der Sprüche, das ja das Buch der Weisheiten ist, lesen wir, in diesem Buch sind die Sprüche Salomons aufgeschrieben. Er war der Sohn von David und herrschte als König über Israel. Wenn du seine Worte beachtest, wirst du weise. Jürg, Entschuldigung, kannst du es ein bisschen riesiger? Entschuldigung. Weißt du, es bringt mich ein bisschen durcheinander. Excuse. Also weiter. Wenn du seine Worte beachtest, wirst du Weisheit erlangen und zu einem verständigen Menschen heranreifen. Die Sprüche helfen dir, dein Leben sinnvoll zu gestalten und machen dich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Durch sie gewinnst du Einsicht, du lernst aufrichtig und ehrlich zu sein und andere gerecht zu behandeln. Wer jung und unerfahren ist, wird urteilsfähig. Er bekommt ein Gespür für gute Entscheidungen. Auch Erfahrene lernen aus diesem Buch noch dazu und machen Fortschritte in der Kunst, die Aufgabe des Lebens zu bewältigen. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und lässt sich nicht erziehen. Das ist aus dem ersten Kapitel der Sprüche, die Verse 1 bis 7. Und das beschreibt auch sehr gut den Grund, warum ich in regelmäßigen Abständen das Buch der Sprüche durchlese. Ich möchte in dem allem wachsen. Ich sage euch gleich nochmals, was mich motiviert. Wenn ich diese Worte beachte, werde ich Weisheit erlangen und zu einem verständigen Menschen heranreifen. Diese Sprüche helfen mir, mein Leben sinnvoll zu gestalten und machen mich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Dadurch gewinne ich Einsicht, ich lerne aufrichtig und ehrlich zu sein und andere gerecht zu behandeln. Ich werde urteilsfähig und bekomme ein Gespür für gute Entscheidungen. So mache ich Fortschritte in der Kunst, die Aufgaben des Lebens zu bewältigen. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass ich Ehrfurcht vor dem Herrn habe. Wenn ich das lese, und das nehme ich wörtlich, dass dieses Buch mich so beeinflusst, darum lese ich das regelmäßig, wie gesagt, weil ich in all dem lernen und wachsen will. Wer will nicht die Aufgaben des Lebens gut bewältigen? Das wollen wir doch alle, und das Buch der Sprüche hilft uns dabei. Und wir merken immer wieder, es geht eben nicht nur um den Kopf, es geht um das Handeln, um das Tun. Und da kommt jetzt der Jakobus auch wieder ins Spiel. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Mir mangelt diese Art der Weisheit. Und diese Erkenntnis ist sehr hilfreich, weil dann kann ich Gott bitten. Und das Coole ist, dass wir da lesen, dass er gern gibt, dass er überhaupt keine Probleme hat zu geben. Das macht doch froh. Die Bibel ist voller Aufforderungen, dass wir diese Weisheit suchen. Es scheint, dass es Gott ein großes Anliegen ist, dass wir wachsen in dieser Art der Weisheit. Mehrfach werden wir ermutigt dazu. Salomon, der ja letztendlich als der weiseste Mensch in die Geschichte einging, scheint uns so richtig lustig machen zu wollen. Er sagt zum Beispiel auch, wie glücklich ist ein Mensch, der die Weisheit gefunden und Erkenntnis erlangt hat. Sprüche 3,13. Es liegt also auch eine Verheißung des Glücklichsein auf Weisheit. Und wer will denn schon nicht glücklich sein? Oder, mein Sohn, du sollst wissen, dass Weisheit für deine Seele gut ist. Wenn du sie erwirbst, dann kannst du hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und deinem Glück steht nichts mehr im Weg. Sprüche 24,13 und 14. Weisheit tut der Seele gut und macht uns, wie gesagt, glücklich. Weil Weisheit uns jetzt tun lässt, was uns später glücklich macht. Weil wir jetzt die richtigen und weisen Entscheidungen treffen, über die wir später einmal froh sein werden. Darum verstehen wir auch, dass Weisheit wichtiger als Silber und Gold ist, wie es auch in den Sprüchen heißt. Weisheit macht uns echt reich. Silber und Gold sind vergänglich, die helfen natürlich, beruhigen ein bisschen, aber Weisheit macht uns wirklich reich. So schreibt der Jakobus auch, wer ist weise und klug unter euch, dann soll er das dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein, an seiner Freundlichkeit und Güte. Sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit, Jakobus 3,13. Das finde ich interessant. Freundlichkeit und Güte sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Und im Vers 17 gibt es weiter: Die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden. Sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Sie ist voller Erbarmen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne alle Heuchelei. Jakobus 3,17. Mit anderen Worten, Weisheit ist sichtbar in unserem Umgang miteinander. Eine weise Person, die ist freundlich, gütig, bereit nachzugeben, sie lässt sich etwas sagen, sie hat Erbarmen, sie bewirkt Gutes, sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne jegliche Heuchelei, also völlig aufrichtig und ehrlich. Das zeichnet die Weisheit aus, nicht coole Sprüche oder immer etwas zu sagen, zu wissen, eine Antwort zu haben. Unter all diesen Aspekten ist die Ermutigung des Jakobs, dass wir Gott um Weisheit bitten sollen, denn wenn es uns an Weisheit fehlt, wird er sie uns geben, mehr als nur eine Ermutigung vor einer wichtigen Entscheidung, Gott zu bitten, dass er uns Entscheidungshilfe gibt. Diese göttliche Weisheit, die hat viel mehr Einfluss in unserem ganzen Leben. Und ich würde meinen, bitte entschuldigt meine Direktheit, solche Weisheit mangelt uns allen. Wer lässt sich schon gerne etwas sagen? Wer ist schon frei von aller Heuchelei? Wer ist schon immer gütig? Wir alle brauchen diese göttliche Weisheit nachzugeben, sich etwas sagen zu lassen, voller Güte und Freundlichkeit zu sein. Das alles entspricht nicht unserer menschlichen Natur, zumindest meiner nicht. Ich brauche da diese göttliche Weisheit. Und das Schöne ist ja, dass Gott uns das verheißen hat. Er hat gesagt, wenn ihr ihn bittet, dann wird er es uns geben. Wir müssen es nur eingestehen, dass uns das fehlt. Und wir müssen diese Weisheit abholen bei Gott. Uns an ihn wenden, dann gibt er gerne. Aber da hat es noch einen folgenden Vers, einen kleinen Haken oder eine Bedingung. Im nächsten Vers steht nämlich: Doch soll der Betreffende seine Bitte mit einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Jakobus Kapitel 1, Vers 6. Da kommen wir wieder zum Glauben. Wir sollen glauben, dass Gott uns gerne gibt. Ihr wisst ja, der Glaube ist die himmlische Währung. Wir hier in der Schweiz zahlen mit, bekommen etwas, wenn wir Franken geben, im Himmel bekommen wir, oder bei Gott bekommen wir etwas, wenn wir Glauben bringen. Dann gibt er uns das. Ich habe versucht, eine Illustration zu finden, sie hinkt ein bisschen, aber ich versuche es mal zu illustrieren, wie ich das verstehe. Sagen wir mal, ich habe einen Konflikt mit einer Person und ich bin ganz sicher, meine Meinung stimmt, ich habe Recht. Die andere Person hat natürlich genauso die Meinung, sie hat Recht. Und jetzt ist die biblische Weisheit einfach nachzugeben. Nicht auf meinem Recht zu beharren, auch wenn ich vielleicht Recht habe. Und Glauben heißt da, dass ich das loslasse. Dass ich eben meine Argumente nicht 100-mal vorbringe und Recht behalten will, sondern im Glauben Gott vertraue, dass er das schon managt. Dass er das alles unter Kontrolle hat, dass mir der Friede wichtiger ist, als auf meiner Meinung zu beharren und mein Recht einzufordern. Und der Glaube ist eben nicht, oder das Zweifeln ist nicht Zweifeln an Gottes Existenz in diesem Fall, sondern ein Zweifeln, dass Gott ohne meine Hilfe, ohne meine guten Argumente diese Sache gut beenden kann. Da müssen wir manchmal einfach loslassen und Gott machen lassen und ihm vertrauen, im Glauben sagen, Herr, das lege ich dir jetzt an. Das ist deine Sache. Versteht ihr, was ich meine? Es hinkt natürlich ein bisschen, aber ich denke immer wieder, der Glaube ist nicht nur ein Glaube an Gott, sondern Glaube, dass er es gut macht. Dass wir ihm nicht immer nachhelfen müssen mit unseren Argumenten, mit unserem Wissen und weiß ich was. Wir haben ja gesehen, Weisheit ist eben nicht Wissen, sondern in Freundlichkeit und in Güte handeln. Eigentlich ist die Zusammenfassung dieser Weisheit, dieser göttlichen Weisheit, zu finden in Liebe. Eigentlich geht es um die Liebe. Und der Paulus bringt da einen guten Spruch, zwar in einem anderen Zusammenhang, aber er passt. Bloßes Wissen macht überheblich. Was uns wirklich voranbringt, ist die Liebe. 1. Korinther 8, 1. Und ich denke, das tut uns Not, dass wir das immer wieder uns vor Augen halten. Bloßes Wissen macht überheblich, aber was uns voranbringt, ist tatkräftige Liebe. Und wir wissen ja, dass diese Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist. Als wir damals Jesus angenommen haben, ist der Heilige Geist, der Geist dieser Liebe, in unser Herzen gekommen. Und unser Herz ist erfüllt von dieser Liebe. Es tut uns einfach sehr gut, wenn wir diesem wunderbaren Heiligen Geist immer mehr Raum geben in uns. Dass nicht mehr wir leben, sondern er in uns sichtbar wird. Und das war ja auch das stetige Anliegen des Paulus. Darum betete er, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit, also der Heilige Geist ist auch ein Geist der Weisheit, und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbige gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an der rechten Seite gab. Epheser 1, 17 bis 19. Das war das Anliegen des Paulus, dass wir diesem Heiligen Geist, dem Geist der Weisheit, immer mehr Raum geben, dass er uns offenbaren kann, wer in uns lebt und mit was für einer Kraft und Stärke wir ausgerüstet wurden durch diesen wunderbaren Heiligen Geist in uns. Wir sind nicht mehr kleine Würmli, wir sind Königskinder, wir sind reich gemacht, wir sind Geliebte. Übermäßig Geliebte. Und so soll unser Leben auch zeugen von diesem Geist der Weisheit, der sich eben ausdrückt in Freundlichkeit, in Güte, in nicht diskriminieren, in nicht urteilen, nicht Recht haben wollen und so weiter. Dieser Geist lebt in uns. So ist ja auch der Heilige Geist. Er ist ja genau so. Er ist ja voller Güte, voller Erbarmen. Er kennt kein Ansehen der Person. Er urteilt nicht. Er ist die Freundlichkeit in Person. Und dieser Geist lebt in uns. Und mit diesem Gedanken möchte ich jetzt auch ins Abendmahl gehen. Wir feiern das. Wir feiern das Abendmahl. Jesus hat gesagt, dass wir uns erinnern sollen, was er für uns getan hat. Wir erinnern uns nicht primär an seine Leiden. Natürlich gehören die auch dazu. Aber wir erinnern uns vor allem, was diese Leiden bewirkt haben für uns, ganz praktisch heute. Wir denken nicht, oh armer Jesus, du musstest so leiden. Natürlich hat er das alles für uns erlitten. Aber wir sagen, Jesus, Halleluja, du hast uns freigemacht, du hast diesen Geist in uns reingegeben. Wir sind mehr als Überwinder durch dich. Ein anderer Geist lebt in uns. Wir erinnern uns, was er alles für uns erworben hat. dass er unsere Füße auf den Felsen gestellt hat, dass er uns ausgerüstet hat mit allem, was wir brauchen, um ein siegreiches, wunderbares Leben zu leben mit ihm. Mit dem Mahl verkündigen wir auch, proklamieren wir, drücken wir das aus. Wir leben im Sieg. Jesus hat den Sieg errungen am Kreuz, einen totalen Sieg, der nicht mehr angefochten werden kann. Einen herrlichen Sieg, er ist hoch erhöht. Seine Feinde sind seine Fußschemel. Und wir sitzen mit ihm an rechter Seite. Wir sind auch erhöht. Und mit diesem Mahl proklamieren wir, das hier ist nicht das Ende. Eine herrliche Zukunft wartet auf uns. Ein Platz im Himmel wurde für uns bereitet und wir proklamieren auch, bis dass er wieder kommt. Er kommt wieder. Und das proklamieren wir auch mit diesem Mahl. Da ist eine Hoffnung. Da ist ein Leben. Da ist Leben drin, in dem Blut, in dem Brot. Das ist gut für unsere Seele. Das Abendmahl ist ein Siegesfest. Und das wollen wir auch so feiern. Wir freuen uns, dass dieser Jesus für uns gestorben ist und dass er für uns lebt und in uns lebt. Und das macht ja den ganz großen Unterschied. Ich dachte, wir können zusammen dieses Gebet, also jeder für sich, nicht jetzt im Kollektiv, aber dieses Gebet des Paulus für sich persönlich nehmen. Zum Beispiel, ich habe es jetzt umgeschrieben auf Ich-Form. Ich bitte dich, Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, mir den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu geben, damit ich dich immer besser kennenlerne. Öffne meine Augen des Herzens, damit ich erkenne, was für eine Hoffnung du, Gott, mir gegeben hast, als du mich beriefst. Lass mich erkennen, was für ein reiches und wunderbares Erbe du für mich bereithältst, weil ich zu deinem heiligen Volk gehöre. Lass mich erkennen, mit was für einer überwältigend großen Kraft du in mir am Werk bist. Es ist ja dieselbe gewaltige Stärke, mit der du am Werk warst, als du Christus von den Toten auferwecktest und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an deiner rechten Seite gabst. Danke, Vater, für das Opfer Jesu, das dies alles möglich macht. Ich nehme es im Glauben an. Ich möchte dich einladen, dieses Gebet in deine eigenen Worte zu fassen, bevor wir zum Abendmahl übergehen. Mach dir bewusst, mit der gleichen Kraft, die Gott braucht, um Jesus aufzuerwecken, lebt er in dir. Diese gleiche Kraft ist aktiv in dir. Du bist zu einem herrlichen, wunderbaren Erbe berufen. Du hast eine lebendige Hoffnung. Diese gewaltige Stärke ist am Werk in dir. Und dieses Brot und diesen Wein, den nehmen wir als himmlische Vitamine. Wir nehmen das ein und danken Gott dafür. Machen uns bewusst, yes, das gehört mir, das steht mir zu, das hat Jesus für mich bereit gemacht. Ich möchte noch beten, dann gehen wir, eben jeder kann für sich das mit Gott noch ein bisschen besprechen, singen wir ein Lied, zwei, nehmen das Abendmahl und Jürg wird dann den Gottesdienst abschließen. Oh Jesus, ich danke dir einfach für das, was du für uns da hast. Ich danke dir für deinen Tod und deine Auferstehung, wo unser Leben so in neue Dimensionen katapultiert. Herr, ich danke dir, dass wir zu so einem herrlichen Erbe berufen sind. Für die übergewaltige Kraft, die in unserem Leben aktiv ist. Herr, und manchmal erleben wir das nicht so. Manchmal fühlen wir uns schwach und manchmal mögen wir nicht mehr und weiss ich was. Aber ich danke dir, dass wir bei dir abholen können, was wir brauchen. Ich danke dir für den zerbrochenen Leib, für das vergossene Blut, das uns stark macht. Ich danke dir, Jesus, dass du uns in neue Dimensionen führen wirst. Willst und wirst, ja. Herr, und wir alle brauchen mehr von dieser himmlischen Weisheit, von dem Geist von der Weisheit. Herr, dass deine Liebe noch viel mehr fliessen kann, noch viel sichtbarer wird in uns. dass Menschen dich sehen in uns. Das ist unser Wunsch und unser Gebet. Herr, das alles soll dazu dienen, dass du in unserem Leben mehr Raum bekommst, dass du in unserem Leben grösser rauskommst, dass dein Reich gebaut wird, dass du verherrlicht wirst. Jesus, du bist wunderbar. Ich danke dir, Herr, dass wir einfach jetzt auch das feiern dürfen, Herr, dein Tod und deine Auferstehung. Und dass du jedem Einzelnen Kraft durch das gibst. Danke für die himmlischen Vitamine. Danke, Jesus, für dich. Amen. Ja, ihr könnt dann kommen, wenn ihr wollt, wenn ihr bereit seid, jeder für sich.